Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch, auch ja, von hier vorne. Ich freue mich, mal wieder hier zu stehen und heute mit euch einen weiteren Teil des Johannesevangeliums zu betrachten. Wir werden uns heute noch mit dem Rest von Kapitel 10 beschäftigen. Und ihr wisst ja oder ihr seht es auch, unsere Predigtreihe hat den Untertitel »Damit ihr glaubt« und so in den letzten Monaten haben wir erkannt, dass Johannes auch nicht müde wird, uns das immer und immer wieder zu zeigen oder zu sagen, wie wichtig der Glaube ist. Deshalb wiederholt sich manches, aber es ist gut so. Vielleicht denkt der eine oder andere, die Situation von heute habe ich doch schon mal gehört, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten. Seht es als Chance. Es ist ähnlich, aber es ist Johannes unheimlich wichtig und der Bibel ist es unheimlich wichtig und Jesus ist unheimlich wichtig, dass wir es wirklich verstehen, dass Glaube der entscheidende Punkt ist. Und wenn es so um Glauben geht, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist ja irgendwie so eine Sache. Ja? Man kann recht viel behaupten, ob es stimmt oder nicht, das muss ich immer herausstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich kann diesen durchaus sehr schweren Stein hier ohne weiteres anheben, würdet ihr das glauben? Ihr seht es leider nicht, es ist wirklich ein sehr riesiger Stein hier. Ich kann euch auch kurz meine Muskeln zeigen. Beeindruckend, nicht wahr? Sollte jedem klar sein, dass das ein Klacks sein sollte für mich. Vielleicht lasst ihr euch aber nicht durch mein Reden oder mein Erscheinen beeindrucken. Und ihr denkt vielleicht ganz logisch, ja? Irgendwie muss der Stein ja hier reingekommen sein, den wird er schon getragen haben. Es gibt viele starke Männer hier, wer weiß, ob wir zu viert an diesem Stein geschleppt haben. Also, irgendwie das Ganze mit Logik durchdenken, aber wissen tut ihr es nicht. Aber kann man anhand dessen, was ich sage oder was ihr vielleicht zu wissen scheint, kann man herausfinden, ob ich diesen Stein überhaupt bewegen kann? Was wäre denn die einfachste Methode, um meine Worte zu prüfen? Na klar, ich könnte den Stein einfach mal anheben. Dann wäre alles klar, oder? Und wenn ihr dann nach dem Gottesdienst kommt, dann könnt ihr testen, ob er wirklich hebbar ist oder ob ihr stärker seid oder eben nicht. Diese Art der Beweisführung, ja, man kann es auch Probe aufs Exempel nennen, der bediene ich mich auch ab und zu im Alltag. Zum Beispiel, wenn meine Tochter behauptet, sie hätte Zähne geputzt. Das läuft in etwa wie folgt ab. Ellie, hast du schon Zähne geputzt? Ja. Auch mit Zahnpasta? Hauch mich doch mal bitte an. Ihr versteht vielleicht, worauf ich hinaus will. In der Regel geht sie dann einfach nochmal Zähne putzen und ich hoffe, sie isst nicht einfach nur die Zahncreme auf. Ja. Jetzt geht es in unserem Abschnitt, den wir betrachten wollen, aber nicht darum, was man so kann, ja, oder was man getan hat, auch nicht so was wie Banales wie Stärke oder Zahnhygiene. Es geht um Identität, also wer bin ich? Und deshalb habe ich die Überschrift heute gewählt, Jesus ist Gottes Sohn. Letzte Woche hatten wir, Jesus ist der gute Hirte. Und das ist das, was Johannes uns immer wieder zeigen will. Jesus ist Gott, ist Gottes Sohn. Ich kann meine Herkunft durch meine Geburtsurkunde bezeugen. Ich habe auch einen Personalausweis, da steht sogar drauf, wie groß ich bin, welche Augenfarbe ich habe. Meine berufliche Qualifikation kann ich durch ein IHK-Zeugnis bestätigen. Und dass ich den Stein bewegen kann, das kann ich auch zeigen. Ja? So, wir sehen uns dann nach dem Gottesdienst. Dann können wir das prüfen. Und letzte Woche, da ging es ja eben auch um Identität. Wer ist Jesus? Jesus ist der gute Hirte. Und ich möchte nochmal auf den Text von letzter Woche etwas zurückgreifen, denn da wurde eine Frage gestellt, auf die sich unser Abschnitt konkret bezieht. Denn beim Fest der Tempelweihe, da ging Jesus im Tempel umher und dann kamen viele Juden, sie umringten ihn und stellten ihn eine Frage, die ihn so unter den Nägeln brannte. Da lesen wir in Vers 24, oder ich umschreibe es einfach, bist du der Christus oder bist du es nicht? Und das ist eine wichtige Frage, ja vielleicht die entscheidendste Frage. Wer ist Jesus? Und wenn wir davon ausgehen, dass Jesus existiert hat, und dafür gibt es viele außerbiblische, historische Beweise, wer war er dann? Ja, war er nur der Zimmermann, um den sich Legenden ranken? Oder war er ein sehr weiser Rabbi, also ein Lehrer? Oder war er so ein Revoluzer, der das eingetrocknete System stürzen wollte? Oder war er ein Prophet, der wirklich Gottes Worte gesprochen hat? Oder ist er tatsächlich Gottes Sohn, der Christus? Und zu dieser entscheidenden Frage steuern wir hier nun zu. Denn jetzt hat Jesus schon einige Zeit gelehrt, geheilt, gepredigt und diese Zeit neigt sich doch dem Ende. Wir lesen hier am Ende unseres Kapitels, dass er aus Judäa weggeht und dort nicht mehr lehrt und zum Volk predigt. Und spätestens dann am Ende von Kapitel 11 tritt er gar nicht mehr in der Öffentlichkeit auf und spricht hauptsächlich noch zu seinen Jüngern. Es wird also Zeit, diese Frage zu klären. Ist Jesus Gottes Sohn? Und wenn wir uns an letzte Woche zurückerinnern, wie antwortet Jesus auf diese konkret gestellte Frage? Einerseits sagt er ihnen in Vers 25, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in den Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Und auch wir müssen ja sagen, in dieser Reihe im Johannesevangelium, da haben wir schon mehrfach Stellen betrachtet, wo ziemlich deutlich wird, wer Jesus ist. Aber Jesus wird nicht müde und er sagt es ihnen nochmal. Einerseits zeigt er ihnen mit dieser Referenz zu Hesekiel, also mit dem angekündigten guten Hirten, wer er ist. Und andererseits macht er es auch ziemlich deutlich in Vers 30, sehr offensichtlich, ich und der Vater sind eins. Zusammenfassend könnten wir auch sagen, Jesu Antwort heißt so, ja, ich bin es. Und genau an diesem Punkt setzt unser Text ein. Und ich lese Johannes Kapitel 10 ab dem Vers 31 bis 42. Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Da suchten sie wieder, ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand. Und er ging wieder weg, jenseits des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst taufte, und er blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar kein Zeichen, alles aber, was Johannes von diesem gesagt hat, war wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Ich habe die Predigt genannt, Jesus ist Gottes Sohn. Und ich möchte im Folgenden einfach zwei Punkte mit euch betrachten. Und zwar den ersten Punkt, Jesus ist Gottes Sohn, erkennbar an seinen Werken. Und den zweiten Punkt, erkennbar nur durch den Glauben. Ich sag mal, der erste Punkt wird der längere Punkt sein. Wir werden jetzt herausfinden, ob das stimmt. Und ich fange mal an. Und ich muss sagen, für mich ist es irgendwie überraschend, wie sich das hier weiterentwickelt. die Motivation, also der Grund, warum die Juden die Frage an Jesus stellten, wird nun ziemlich deutlich, und zwar an ihrer Reaktion. Ja? Sie wollen Jesus steinigen. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass das so passiert. Erinnern wir uns an Kapitel 8, wo Jesus sagte, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und wir sind in der Predigt auf dieses bin ich, beziehungsweise ich bin, als den Namen Gottes, den Jesus hier für sich beansprucht, schon eingegangen. Und die Juden, die das damals hörten, die taten was? Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. So auch diesmal. Sie fragten Jesus, ob er der Christus sei, was er bejaht, und sie schleppen Steine herbei. Und wir reden hier nicht um irgendwelche Kieselsteine, sondern schon Steine, die dieses Ausmaß hatten. Also eine absolute bedrohliche Szenerie. Aber irgendwie, ich finde das seltsam. Ja? Wenn man sich mit religiösen Juden unterhält, ja, dann ist das unheimlich faszinierend, mit welcher Sehnsucht sie ihren Messias erwarten. Diese ja, unbändige Erwartungshaltung, dieser Eifer. Ich glaube, uns geht das so manchmal ein bisschen ab und wir können da einiges lernen. Aber warum reagieren sie denn dann so? Sie sollten doch eigentlich jubeln und das sollte der größte Tag ihres Lebens sein. Ja, der Messias, der im gesamten Alten Testament angekündigt wird, der ist da, der ist greifbar. Hier sehen wir aber auch bestätigt, was wir auch letzte Woche gelesen haben, in Vers 26, wo Jesus über sie sagt, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Sie hören seine Stimme nicht. Das ist der Punkt, ihr Glaube, beziehungsweise in diesem Fall ihr Unglaube. Es scheint, als hätten sie ihm diese Frage nur gestellt, um einen Grund zu finden, den nächstbesten Stein aufzuheben. Nicht, weil sie sich wirklich dafür interessierten. Und Jesus konfrontiert sie da knallhart mit ihrer Heuchelei. Er lässt sie nicht einfach stehen. Und ja, wir wissen, dass er es gekonnt hätte, ohne dass ihm irgendein Haar gekrümmt würde. Er fragt sie in unserem Text, viele gute Werke habe ich vor euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Jesus fragt hier ganz gezielt nach dem Grund, den die Juden ihm vorhielten. Er will zu dem Pudels Kern zurückkommen. War es etwa wegen der Werke? Und die Juden, die antworten ihm, ja, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht. Aha, das ist ja schon mal interessant. Ja? Die Juden selbst kennen wohl die Werke von Jesus und erkennen diese auch als gut, als nützlich, vielleicht sogar als Wunder an. Aber sie sagen weiter, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Hier wird klar, dass die Juden erstens ganz genau verstehen, dass Jesus eindeutig beansprucht, Gott zu sein und zweitens sie nicht irgendeine bestimmte Handlung anreizte. Ja, auch hier wird nicht angebracht, dass er den Sabbat brach bei der Heilung, sondern das, was Jesus ist, nämlich Gottes Sohn, seine Identität. Und das wird letzten Endes auch in Kapitel 19 der zentrale Anklagepunkt im Scheinprozess, dass Jesus behauptet, Gottes Sohn zu sein. Und das ist doch irgendwie schon komisch. Das ist wie, ich zeige jemandem meinen Ausweis und er sagt mir, ja nein, du bist nicht Karl Nieber. Nee, das glaube ich dir einfach nicht. Und das ist tatsächlich auch ein Phänomen, jetzt vielleicht nicht mit dem Ausweis. Dem schenken wir schon Glauben. Aber was wir auch in unserer heutigen Zeit sehen können. Daran, dass Jesus Gottes Sohn ist, einhergehend mit dem Anspruch, dass er der Einzige ist. Also der einzige Weg zum Vater, der Einzige, der Erlösung bringen kann, der Einzige, der Anspruch auf mein und dein Leben hat. Daran, wie sagt man, scheiden sich auch die Geister. Du kannst mit jemandem so gut darüber erzählen, wie revolutionär Jesus sich verhalten hat, ja, wie er Rollenklischees und Vorurteile aufgehoben hat, aufgebrochen, wie er Menschen wertschätzend und in Liebe begegnet ist, welche guten moralischen und ethischen Wertsätze er geprägt und uns auch hinterlassen hat. Jesus war ein echt guter Mensch, aber Gott? Nein, oder auf den ich auch noch angewiesen bin? Wohl kaum. Und die Juden sahen eben in Jesus nur einen Menschen, ja, den Sohn von Josef und Maria, der sich anmaßt, Gott gleich zu sein. Und ja, darauf steht die Todesstrafe, 3. Mose, Kapitel 24. Sie konnten nicht fassen, dass Jesus Mensch und Gott zugleich sein konnte. Und die Juden fühlten sich dadurch in ihrem Handeln gerechtfertigt. So im Sinne, Jesus, du hast direkt vor unseren Ohren gesagt, dass du dich für Gott hältst. Dafür müssen wir dich steinigen, das sagt das Gesetz. Und jetzt kommt was Neues. Ich finde es unheimlich spannend, wie Jesus auf diese Offenbarung der Herzen reagiert. Jetzt kennt er den angeblichen Grund ihres Hasses. Ich lese weiter und ich muss es dann auch ein bisschen erklären, ab Vers 34. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn? Jesus entgegnet ihnen hier mit ihrem Gesetz. Also es schließt nicht aus, dass es auch sein Gesetz ist, aber er bringt es ihnen so entgegen. Er zitiert in dieser Stelle aus Psalm 82, wo Gott Richtergötter nennt und über sie auch ein Urteil spricht, also um Menschen. Und Richter wurden tatsächlich auch als Elohim, also als Götter bezeichnet. Nicht, weil sie göttlicher Natur waren oder Gott selbst, sondern weil sie auf dieser Erde Gottes Recht vertraten. Wir können also festhalten, die Schlussfolgerung ist, auch Menschen wurden von Gott selbst Götter genannt. Und Jesus geht noch weiter, denn er macht einen Unterschied. Er sagt, selbst wenn jene, wie es hier steht, an die das Wort Gottes erging, Götter genannt werden, warum klagen sie denjenigen an, der erstens mehr ist als jene? Denn Jesus empfängt nicht das Wort, er ist das Wort selbst. Er ist von Gott geheiligt und gesandt und zweitens er noch zurückhaltender von sich als Gottes Sohn spricht und nicht als ich bin Gott. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, aus dieser Situation entsteht für die Juden ein Dilemma. Immerhin beriefen sie sich auf das Gesetz, um ihn steinigen zu können. Hier steht aber, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Das heißt, entweder sie erkennen, dass Jesus eigentlich nichts verbrochen hat und nicht gesteinigt werden darf für seine Aussage, oder aber sie verwerfen Psalm 82, aber damit auch gleichzeitig ihre Gesetzesgrundlage, die ihnen das Steinigen erlaubte. Jesus enttarnt hiermit die Juden als Heuchler und offenbart das, was wirklich in ihrem Herzen ist. Denn egal, was sie antrieb, aber es war nicht Rechtschaffenheit und auch nicht die Treue zu Gottes Wort. Und es steht hier eindeutig, ja, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Entweder ich glaube im Gesamten daran, glaube, dass darin allein nicht Gottes Wort offenbart ist, oder ich bin inkonsequent und picke mir nur die Rosinen raus, die mir gerade passen. Es wird häufig heutzutage gemacht, aber es ist nicht die Wahrheit, es führt nicht zum Glauben. Trotz allen diesen Angriffen, ja, dieser brutalen Szenerie, die er sich entgegensieht, geht Jesus weiter auf die Juden ein, die Steine vielleicht immer noch in der Hand hielten, eine echt bedrohliche Kulisse, und erreicht ihnen die Hand und gesteht ihnen sogar etwas ein, ja, dass sie nicht nur aufgrund seiner Rede ihm glauben sollen. Und er sagt, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Jesus verbindet hier offensichtlich Wesen und Werke, Sein und Taten. Es scheint untrennbar zusammenzuhängen. Und wenn jemand zum Beispiel von sich behauptet, dass er ein ehrlicher Mensch ist und man ihn dann beim Klauen erwischt, ja, was ist er dann? Ein Lügner. Ja? Er ist nicht das, was er behauptet zu sein. Und nicht umsonst gilt auch im Allgemeinen der Sinnspruch, Taten wiegen mehr als Worte. Wenn, wie ich eingangs auch gesagt habe, entweder ihr glaubt mir, dass ich den Stein anheben kann, nur weil ich es sage und vielleicht, weil ich so aussehe oder eben nicht, oder ihr seht mich den Stein anheben und glaubt mir dann. Das ist eigentlich ganz logisch. Also wenn irgendwas dagegen spricht, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist, dann bräuchten die Juden nicht zu glauben. Wenn er irgendwas getan oder gesagt hätte, was Gott verunehrt, dann bräuchten sie ihm nicht zu glauben. Wenn es etwas gäbe, was im absoluten Widerspruch zu Gottes Wesen wäre, dann bräuchten sie nicht zu glauben. Jesus gibt ihnen hier scheinbar die Macht. Scheinbar deshalb, weil eben nichts zu finden ist. Denn die Juden selbst haben ja auch in dem Text bezeugt, dass es nichts an den Werken zu beanstanden gab. Sie wurden ja von ihnen selbst als gut befunden. Und auch sonst brachten sie nichts mehr hervor und auch später nicht im Prozess, zumindest nichts Wahres. Jesus gibt ihnen hier noch die Chance, umzukehren, die Steine wieder wegzulegen. Denn was ganz spannend ist und was uns wieder zu unserem Titel der Predigtreihe zurückführt, die Werke und Zeichen, die Jesus getan hatte, die standen nicht nur Jesu Anspruch auf die Gottessohnschaft nicht entgegen, also sie widerlegten seine Aussagen nicht, vielmehr noch bezeugten und bekräftigten sie diese. Und eingangs habe ich gesagt, wir haben es schon öfters in unserer Reihe gehört, aber deshalb ist der Titel auch so gewählt. Johannes schreibt in seinem Evangelium immer wieder und immer wieder von den Zeichen von Jesus, von dem, was er gesagt hat, von dem, was er getan hat. Und in Kapitel 20, den Vers hatten wir auch schon, in den Versen 30 und 31 steht, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Was wird hier beschrieben? Ja, eindeutig, diese Zeichen, die Jesus getan hat. Und es gäbe anscheinend noch weitere. Und wozu? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Deshalb sagt Jesus, wenn ihr mir schon nicht glaubt, was ich euch erzähle, dann schaut doch wenigstens auf das, was ich tue. Und darin erkennt ihr, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Johannes berichtet uns im Evangelium von 7 Zeichen, wie sie auch genannt werden. Von einem Großteil haben wir in den vergangenen Monaten schon gehört, 6 an der Zahl. Jesus macht darin die Herrlichkeit Gottes sichtbar und gibt sich als Gesandter zu erkennen. Und ich will sie noch mal kurz zusammenfassen. Er wirkt in Kana, ja, dass Wasser zu Wein wird und verhindert, dass der Bräutigam beschämt wird, ja. Bei der Heilung des Sohnes des königlichen Beamten rettet er einem Kind das Leben. Bei der Heilung eines Gelähmten überwindet er die krankhafte Starre eines Menschen. Bei der Speisung der Menge versorgt er das Volk unerschöpflich mit Nahrung. Als er auf dem See geht, führt er seine Jünger aus den tobenden Elementen heraus. Und bei der Heilung des Blindgeborenen, das ist vielleicht noch am präsentesten, das war in Kapitel 9, da schenkt er einem Menschen das Augenlicht. Nun muss man eingestehen, Jesus ist jetzt nicht der Einzige in der Bibel, der wundersame Dinge tut. Auch von Mose, Elia, Elisa, von denen können wir auch lesen, dass sie heilten oder auch sonstige Wunder wirkten. Was macht Jesus denn jetzt also so besonders? Ja? Warum sollten die Juden anhand seiner Werke erkennen können, dass er der Christus ist? Und wir haben vor ein paar Monaten schon in einer Predigt gehört, wie Jesus bezeugt wird. Daniel hat sie, glaube ich, damals gehalten. Damals hatten wir auch Matthäus im Kapitel 11 aufgeschlagen und ich würde euch bitten, dass ihr das auch jetzt nochmal tut. Und in dieser Situation, da sitzt Johannes der Täufer, der Jesus ja bezeugt und angekündigt hat, im Gefängnis. Und er schickt seine Jünger zu Jesus, weil er wissen will, ob er denn wirklich derjenige ist, der da kommen soll, also der Messias. Und dort lesen wir dann ab Vers 4, genau. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Also ähnlich wie die Juden in unserem Text, ja, hören und sehen. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Was jetzt hier erstmal nach einer, naja, sehr seltsamen Antwort klingt, ja, wo man denkt, er antwortet jetzt nicht direkt auf die Frage. Das entpuppt sich als ein eindeutiger Hinweis, ja, man könnte schon fast sagen, Beweis, ja, dass Jesus eben jener ist. Und zwar im Lichte des Alten Testaments betrachtet und den Verheißungen, die ja auf den Erlöser hinweisen, ja, wird ziemlich deutlich, dass das alles Dinge sind, die dem Messias zugeschrieben werden. Nicht nur im Johannesevangelium, auch in Matthäus, Markus, Lukas. Und vor allem im Jesaja finden wir dementsprechende Aussagen Gottes über das Kommen seines Sohnes und deren, nennen wir es mal, Begleiterscheinungen. Beispielsweise lesen wir in Jesaja 35, so ab dem Vers 4, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben: Seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst, also Gott, kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wie die Zunge, wird die Zunge der Stummen. Ihr merkt, dass es ziemlich ähnlich klingt, ja? Eine gewisse Parallelität sich entwickelt. Und das ist gerade im Hinblick, ja, auf die Aussage des sehend gewordenen Blindgeborenen, was wir in Johannes Kapitel 9 hatten, wo er sagt, vor den Pharisäern: Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Also sowas gab es noch nie in Israel. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal Jesu. Ja, so etwas ist noch nie passiert. Da konnten Mose und Elia auch nicht mithalten. Also könnten wir ja eigentlich daraus schließen, wenn die Juden die Werke und die Worte Jesu genauer betrachten würden, dann müssten sie doch erkennen, dass es wahr ist, was er sagt. Und sie müssten es verstehen. Aber wir kommen jetzt zum zweiten Punkt. Also erkennbar nur durch Glauben. Denn wir lesen dann auch weiter in Vers 39, jetzt wieder in Johannes Kapitel 10. Da suchten sie wieder, ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand. Den Juden, die vor Jesus standen, ja, die konnten nichts entgegnen. Ja? Sie konnten ihm nichts vorwerfen. Jesus, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Sie mussten doch erkennen, dass die Heilige Schrift, worauf sie sich beriefen, von ihm zeugte und seine Werke auch eindeutig für ihn sprachen. Aber sie blieben bei einem Nein. Sie hielten ihre Steine einfach fest. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch schon mal in eurem Alltag solche Gespräche hattet. in denen eigentlich alles dafür spricht, aber es einfach nicht angenommen wird. In manchen Diskussionen mit meinen Kindern ist es auch so. Ja? Ich argumentiere absolut überlegen, ja, ziehe Beispiele heran und es gibt keinen Zweifel daran, ja, dass ich recht habe. Meine Kinder sehen das aber absolut nicht so. Da könnte man sagen, okay, vielleicht ist das so eine Intellektsache, aber ist es manchmal einfach nicht. Das zeigt es uns auch hier. Und das sind teils ganz einfache Dinge. Aber auch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, und man kann sich ja gut mit Leuten über Jesus als Person austauschen und seine Grundsätze, aber wenn man dann zur Bedeutung des Evangeliums vordringt, dann machen sie zu. Jeder kann ja seine Wahrheit haben. Ja? Aber für mich hat das keine Relevanz, ja? Überhaupt keine Bedeutung. Mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Sie machen ihr Herz ganz fest, fast wie, ja, wie der Stein hier. Apropos Stein, als die Juden Jesus wieder festhalten wollten und wahrscheinlich immer noch drauf und dran war, ihn zu steinigen, da entging Jesus wieder ihrer Hand. Worin wir wieder auch ein Eingreifen Gottes sehen können. Jesu Zeit ging zwar langsam zu Ende, aber war hier noch nicht da. Das ist auch etwas, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Er hatte noch etwas zu tun. Jesus ging dann aus Judäa, aus dieser Konfrontation nach Perea, wo der Sanhedrin, der Hohe Rat, der ja wirklich gegen Jesus vorging, nicht mehr so mächtig war. Er entzog sich ja, dieser Gefahr, dieser Konfrontation, und alle Worte und Zeichen, die er dort getan haben, haben doch keinen Glauben bewirkt. Also nicht absolut. Wir hatten immer die Szenen, es glaubten Menschen und es glaubten Menschen nicht. Und jetzt sehen wir das auch. Ab Vers 41 steht dann, wo er dann dort angekommen ist, in Perea, dort wo auch Johannes getauft hat, da kamen viele zu ihm und sagten, Johannes tat zwar kein Zeichen, alles aber, was Johannes von diesem gesagt hat, ja, das war wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Ja, das ist doch einfach komplett gegensätzlich. Auf der einen Seite erklärt Jesus seine Gottessohnschaft, ja, zieht als Zeugen die Heilige Schrift heran und seine Werke, die vom Vater sind. Das ist eine absolut feuerfeste Beweisführung und ihm wird kein Glauben geschenkt. Und auf der anderen Seite kommen jetzt viele zu ihm, die glauben. Warum glauben denn diese auf einmal? Und sie beriefen sich hier, ja, wie es steht, Johannes tat zwar kein Zeichen, aber was er gesagt hat, das ist wahr. Sie beriefen sich auf den Täufer, der ja hier nicht mal mit Zeichen legitimiert war, ja, und tatsächlich vollbrachte Johannes keine Wunder. Er taufte, er predigte, er lehrte. Vielmehr könnte man ja meinen, dass man so einer heuschreckenfressenden, kamelhaarmanteltragenden Gestalt eher skeptisch gegenüberstehen sollte. Aber sie glaubten aufgrund des Zeugnisses des Johannes, was wir übrigens im Johannesevangelium Kapitel 1 lesen, und das, was sie durch Jesu Wirken sahen. Und diesen Punkt, den sehen wir ziemlich häufig im Evangelium. Es gibt immer wieder Situationen, wo die einen glauben und die anderen nicht, obwohl sie das Gleiche sahen und hörten. Und das ist ein Punkt, auf den ich hinaus will. Denn Glauben ist nichts Rationales. Wir können ihn uns nicht erarbeiten oder herbeiargumentieren. Wir können weise Reden schwingen, stichhaltige Beweise haben, aber den wahren Glauben, den schenkt nur Gott allein. Und dass wir glauben dürfen, dass Jesus Gottes Sohn ist, das ist eine absolute Gnade. Und das sollte uns auch immer wieder demütig machen. Wir haben nicht Glauben, weil wir so klug sind, ja? Weil wir das alles durchstiegen haben, weil wir die Geheimnisse aufgedeckt haben. Nein, wir haben Glauben, weil Gott ihn uns gab. Aber andererseits ist es auch an uns, wie wir mit unserem Herz herangehen. Nochmal zum Anfang. Haben die Juden wirklich gehofft, dass Jesus der Messias ist, als sie ihn im Tempel zur Rede stellten? Ich persönlich denke nicht. Ja. Zumindest lässt ihre Reaktion darauf schließen. Und ich kenne es selber aus meinen Beziehungen. Und jeder von uns kennt Menschen, die uns wirklich sehr lieb sind, die aber das Evangelium nicht annehmen wollen, die nicht sehen wollen, dass Jesus Gottes Sohn ist und in ihm allein Versöhnung. Egal, wie viel wir mit ihnen reden, egal, wie unser persönliches Zeugnis ist, sie bleiben hart. Und das kann ermüdend sein. Ja? Manchmal möchte ich da gern resignieren. Aber ich kann euch auch sagen und Mut zu sprechen, ja, bleibt dran. Hört zu, betet, redet. Auferbauend war erst kürzlich auch ein Zeugnis, was ich gehört habe. Und zwar war da jemand, der dem Ganzen, was ja, Glauben Jesus und die Wahrhaftigkeit der Bibel betrifft, ja, ich würde schon sagen, eher skeptisch gegenüberstand. Und er hat immer wieder das Gespräch mit jemandem gesucht, von dem er wusste, dass derjenige an Jesus glaubte und die Bibel für Gottes wahres Wort hielt. Und um mit seinen Worten ihm argumentativ Fallen zu stellen. Er wollte ihn widerlegen oder zumindest ins Schlingern bringen. Gott hat aber Gnade geschenkt und auch Weisheit, dass dieser Gläubige diesen Fallstricken entgehen konnte durch das Wort selbst. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Bis jetzt war es ein bisschen ähnlich, aber der Skeptiker fand keine Antwort, so wie auch die Juden in unserem Text. Er hob aber keinen Stein auf, sinnbildlich, sondern er beschäftigte sich mit dem Wort und ihm wurde Glauben geschenkt. Er durfte glauben, was er anfangs zu widerlegen versuchte. Und ist das nicht irgendwie hoffnungsgebend? Nicht wie bei den Juden, die hörten, sahen und deren Anschuldigungen widerlegt wurden? Oder trotzdem hoben sie die Steine auf? Gott kann auch die härtesten Herzen weich machen und Glaube den Suchenden schenken. Und er ist dabei so barmherzig. Wir haben es auch vorhin gehört bei Thomas. Thomas glaubte nicht, weil er den auferstandenen Jesus nicht gesehen hatte. Und Jesus verstieß ihn nicht, ja? Sondern er kam wieder zu Thomas. Und Thomas durfte glauben, er durfte seine Hand in seine Seite legen. So ist Jesus. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben heute davon gelesen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er es sagt, dass die Juden es verstanden. Und wir haben davon gehört, wie es bezeugt wird durch die Schrift selber und auch durch die Werke, die er tat, im Namen seines Vaters. Wir haben erkannt, dass das der Punkt ist, woran sich die Geister scheiden. Damals bei den Juden, so wie auch heute. Entweder glaube ich, dass Jesus der verheißene Erlöser ist, der mich von Sünde befreit und mit Gott versöhnt, dass er der Hirte ist, der seinen Schafen ewiges Leben gibt und sie bewahrt in Ewigkeit, oder eben nicht. Ja, es gibt keinen dazwischen. Und wir, die wir das glauben dürfen, wir können so unheimlich dankbar für diese Gnade sein. Wir haben es uns nicht verdient und wir können es uns auch nicht verdienen. Wir können noch so klug sein, aber dieses Geheimnis bleibt uns verborgen. Und es bewegt mich immer wieder zutiefst, wie barmherzig zu mir starkköpfigen Tropf kam. Und wenn ich daran denke, das führt mich einfach zum Lob seiner Herrlichkeit. Immer wieder. Aber vielleicht sitzt auch jemand heute hier, der Zweifel hat, ähnlich wie Thomas, ja? Oder man kann gar nicht einordnen, was das bedeutet, Jesus, Gottes Sohn oder Glaube oder Evangelium. Den möchte ich gern einladen. Einerseits will ich euch einladen, wir haben ein Video auf unserer Homepage, wo es ums Evangelium geht, wo euch nochmal konkret erklärt wird, was das beinhaltet, was es bedeutet, dass Jesus Gottes Sohn ist und was es bedeutet, dass er für uns gestorben ist. Ich will euch aber nicht nur ermutigen, euch medial damit zu beschäftigen, sondern sucht einfach auch das Gespräch. Nimm dir heute oder demnächst Älteste zur Seite, irgendeine Person deines Vertrauens, komm auf mich zu und stell deine Fragen. Löcher uns mit deinen Fragen oder schreib auch eine Mail. Und wenn du auch meinen Worten oder auch denen von anderen keinen Glauben schenken magst, immerhin kann ich ja viel erzählen, dann befasse dich einfach mit Gottes Wort. Ja, lies in der Bibel, denn dort steckt alles drin, was wir zum Glauben brauchen. Noch einmal, Johannes 20, Vers 31, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Es ist in Gottes Wort geschrieben, dass wir glauben. Und was? Dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Aber vor allem, wenn du jetzt spürst, okay, das bewegt irgendwas in mir, dann lass es nicht an dir vorübergehen. Wenn du merkst, dass es in dir arbeitet, lass es keine Zeit verstreichen. Jesus geht von diesen Juden weg, die Steine erhoben, die nicht glauben wollten. Und zum Abschluss in Hebräer 3, Vers 15, ich merke gerade, ich habe, glaube ich, 15 angeworfen. Ich lese mal 7, steht ungefähr das Gleiche, aber noch ein bisschen besser. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Sie sahen die Werke. Sie hatten die Möglichkeit zu erkennen, aber sie haben ihre Herzen verhärtet. Deshalb lasst uns auch darauf hören und die Notwendigkeit, uns nicht von dieser